Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sie warten hier schon, dass es losgeht. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Es kommt jetzt eine halbe Stunde der Magdeburger Schreibkräfte. Das ist ein Team von Leuten, die schreiben und das, was sie schreiben, lesen und auch veröffentlichen in einer eigenen kleinen Literaturzeitschrift, eine unabhängige Literaturzeitschrift, die ohne staatliche Zuschüsse lebt, aber trotzdem engagiert ist. Und wir sind noch ein bisschen außer Atem. Wir kommen gerade von dem, was man normalerweise Autobahn nennt, aber heute jetzt eher eine Art festgefrorener Standstreifen ist, sodass wir noch gerade uns sortieren. Solange rede ich noch ein bisschen vor mich hin. Die Magdeburger Schreibkräfte gibt es so seit vielleicht 5, 6, 7, 8, 9 Jahren. Ich glaube seit 9 Jahren. Und ich weiß nicht, wer die Stadt kennt. Wenn man sie so von außen sieht, sehr einladend, wirkt sie ja nicht. Und man hat auch nicht den Eindruck, dass da große Literatur entsteht, weil das ist eine Verwaltungsstadt. Normalerweise werden da nur Dinge geschrieben wie Runderlasse, Gesetzestexte und so ein Zeug. Aber es gibt auch ein paar Leute, die was anderes schreiben und die haben sich hier bei den Magdeburger Schreibkräften zusammengefunden. Ich rede noch ein bisschen weiter, weil noch nicht klar ist, wie es losgeht. Und das Interessante ist, dass wir ja sozusagen in einer Tradition stehen. Wer in die Literaturgeschichte guckt, da gab es mal eine ganz berühmte Frau, Mechthild von Magdeburg, die hat völlig irre Gedichte geschrieben in der Mystik. Man hat den Eindruck, als hätte sie irgendwelche halluzinogenen Dinge zu sich genommen. Und so ein bisschen in dieser Tradition fühlen wir uns auch, also den großen ohne Halluzinogene selber zu nehmen. Die bilden wir uns meist nur ein, natürlich völlig klar. So, es geht jetzt los. Wir sind sozusagen ein Mixteam, wie Sie sehen. Übrigens Ost-West auch und Mann-Frau, alles querbeet. Und es geht los mit den drei Schwestern. Regine Sondermann, Sandra Meyer und Conny Habisch.
Eins. Okay. Tirade der Triade. Zu Deutsch Wortschwall der Dreiheit.
Drei Schwestern
sind eine Naturkatastrophe. Jeder Matrose weiß, dass drei riesige aufeinanderfolgende Wellenberge, die einem Schiff auf hoher See zum Verhängnis werden können, drei Schwestern genannt werden.
An der ersten Welle klettert das Schiff noch tapfer hoch.
Stürzt dann aber in ein Wellental, bevor schon die zweite naht, die schon über dem Boot brechen kann.
Oder das Schiff fällt in das hinter der zweiten Welle folgende Tal und dann kommt die dritte und reißt es mit sich.
Schwesterwelle.
Todesschwelle.
Stromschnelle.
Ich war ein Mädchen.
Wundervoll, ein Mädchen.
Ich auch.
Schön.
Ich war das dritte Mädchen.
Was? Schwesternsaat.
Mutterspagat.
Chromosomenplagiat.
Zwei Töchter heißen.
Gib her, gib her.
Drei sind nicht zu sättigen.
Und vier sagen nie.
Es ist genug.
Eine gehört der Mutter.
Eine dem Vater.
Eine steht daneben. Weil die Kleinste den Tisch nicht abdecken möchte, wird sie von der Ältesten so lange an den Haaren zwischen Esszimmer und Küche hin und zurück gezogen, bis der Tisch frei und die Spülmaschine voll ist.
Hosenerben,
T-Shirtscherben,
Männerklau,
Töchterstau.
Die dritte Tochter wird derart häufig zum Opfer schwesterlicher Übergriffe, dass sie im Märchen unter Denkmalschutz gestellt werden musste.
Die jüngste Königstochter aber war weder tüchtig noch besonders klug.
Aber sie war das schönste Mädchen, das das Königreich jemals gesehen hatte.
Oft ging sie im königlichen Garten spazieren und sang dabei
mit ihrer glockenhellen Stimme ein Lied.
Die Kleinste wird die größten Füße haben.
Die Längste ist die Dümmste.
Die klügste Tochter ist auch noch die Schönste.
Alle wissen es und es darf nie anders werden.
Aber die Jüngste war so schön,
dass die Sonne selber,
die doch so vieles gesehen hat,
sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien.
Wenn zwei Schwestern sich zufällig,
wenn drei Schwestern sich zufällig
in denselben Mann verlieben,
ist das normal. Wenn zwei Schwestern gleichzeitig ungewollt schwanger werden,
muss eine ihr Kind abtreiben.
Und die dritte muss schweigen.
Das darfst du nicht weitersagen.
Wer, wenn du das weitersagst?
Was ich dir jetzt sage, das darfst du keinem sagen.
Wenn du es mir nicht sagst, sag ich ihr, dass du es mir gesagt hast.
Familienfriede.
Geschwisterliebe.
Zukunftsschmiede.
Du kannst machen, was du willst.
Aus dir wird nie ein Schmetterling.
Du eklige Raupe.
Ob wir tot sind oder lebendig.
Du bleibst.
Selbst in der Rente bist du immer noch.
Unsere Schwester.
Es geht weiter. Herbert Besten macht weiter. Der einzige Ingenieur in unserer Runde. Den wir hegen und pflegen, weil Ingenieure in der Literatur sind selten, wie wir wissen. Wir werden ja meistens irgendwelche Literaturwissenschaftler oder Journalisten, die glauben, sie müssen noch mal ein Buch schreiben. Gelegentlich auch Leute, Politiker, die müssten auch mal ein Buch schreiben. Aber Ingenieure an sich sind relativ selten. Und so eine seltene Gattung Ingenieur, Textingenieur, haben wir jetzt hier. Herbert Besten.
Ja, danke schön. Ja, manche sagen, meine Texte werden sehr konstruktiv. Wobei ich Software-Ingenieur bin. Aber natürlich hat man gerne mit der Natur zu tun. Und wir kommen aus Magdeburg. Magdeburg fällt dann ein. Der Dom und was noch? Die Elbe, der Fluss. Ich, der Fluss. Die Ufer brechend. Nicht mehr inhalten, nicht mehr aushalten können die drückende Flut. Alles mitreißen, zerstören. Mich selbst in meinem stummen Bett auffühlen, zerreißen. Warum? Warum zerstören alle Deiche, alle Grenzen meine festen Bahnen? Erschreckt die, die mich als frischen, lustigen, zustimmenden Bach kennen, obwohl sie mich durch manche Mühle gedrängt, deren Räder mich zerhackt, mich jetzt hassen, die ich treu, ohne murmelnden Widerspruch, getragen, getränkt, geführt habe, so selbstverständlich mit ihnen geströmt. Die über lange Wege mich für ihre abschätzigen Wasser missbraucht, jetzt entgeistert, verwundert sind, dass ich nicht alles schlucken kann. Ich, der Fluss, aufgestaut von tausend Dämmen, gedrängt in geraden Deichen, steile Wehre, gegen die ich nach ihrem Sinn geleitet, mich ohne Chance der Gegenwehr drücken lassen muss, um mich dann als herabstürzende Wasser bewundern zu lassen. Gerade so, als ob ich es mit Freude tue. Habe es ja oft selbst geglaubt. Ich, der Fluss, bewundert von vielen, so lange schön, glatt, so lange lieb, aber ja nicht zu schwach, zu unnützlich. Gewürdigt mit stolzen Blicken auf schönen, sonntagnachmittaglichen Bootspartien, so lange herzuzeigen, so lange vorzuführen. Doch zu viele Untiefen, zu viele Wirbel verderben schon das schön geplante Stimmung. Aber wehe, wehe, ich werde meiner Last nicht frei, muss mehr und immer noch mehr aufnehmen, was anders nicht abfließen kann, so das überbordende Wasser, schmutzig, schwarz, mit allen in mir aufgenommenen, aufgedrängten, aufgewirbelten Ansammlungen, die noch so kunstvoll geschickt erdachten Deiche und Dämme nicht beachtend einreißen. Die Fluten aus meiner Seite, das Land innenehmend, wo meine Last, meine Not, meine reißenden Glieder mir entfließen. Ich, der Fluss, hoffend auf diesen Raum, spüren, dass ihn keiner mir schenkt. Ich meine Ausdehnung nur Schmerzen und Jenseits erlange, mein Aus- und Ansehen ändere. das Neue nicht gewollt, von keinem akzeptiert wird, aber vom drückenden Strom gefordert. Nur die, die von fern, vom sicheren, trockenen Stand zusehen, die haben es schon immer gewusst. Muss sie mit ihrem Wissen über meine Wasser hinnehmen, als könnten sie durch meine schwarzen Fluten blicken. Kein Strömen ohne Druck, kein Ufer, dass ich nicht mit meinem Wasseratem überschreite, nur um zu leben. Mein Wasseratem, mein Wasseratem. Komm diesem Abend nicht zu nahe, bevor du meine schwarzen Fluten klarst. Wer empfängt mich ohne Festhalten und den Stau in meinem neuen, ungemachten Bett? Zerstörte und alte, intakte Brücken hinter mir lassend. Ohne Sinn. Wer wird meinen Wasseratem achten? Wie kann ich meine neuen Ufer weichen und sie angenehm umspülen? Ich, der Fluss, meine Wasser, meine Flut, unbändig, lebendig lebend, hat es kaum aus. Wie nur Fluss muss fließen, fließen, fließen. Bin Fluss. Dankeschön.
Herbert Pesten, unser Wortingenieur. Schönen Dank. Meine Damen und Herren, es gibt in dieser Halle einen Stand Magdeburg. Ich weiß doch gar nicht welcher. Sag mal bitte die Nummer. E501. G wie Justav. Also in Magdeburg würde man Justav sagen. Das G wird in Magdeburg zu J. Also Justav. Da finden Sie weitere Heftchen der Schreibkräfte, auch was sonst in der Stadt so an Literatur publiziert wird, können Sie dort schauen. Und Sie finden vor allem was ganz Schickes, einen ganz schicken Stand, einer der schicksten Stände hier überhaupt, weil wir haben so ein schickes expressionistisches Utensil aus den expressionistischen Vorzeiten von Magdeburg mitgebracht, einen alten, tollen Stand, den Bruno Taut für die Stadt 1 entwickelt hat, als er Stadtbaudirektor wurde. Sie müssen sich vorstellen, er war der verrückteste Bauherr seiner Zeit und den macht man in Magdeburg zum Stadtbaudirektor. Was hat er gemacht? Er hat die Stadt bunt angemalt. Die Straßenbahnen sahen aus wie Drachen, so ist berichtet worden. Ein Irrer. Auch eine kleine Geschichte, die uns hier als Schreibkräfte beschäftigt. Weniger irr, aber auch aus Magdeburg ist Carsten Steinmetz. Und der hat uns einen kleinen Text mitgebracht, von dem ich nur weiß, dass er auf diesem Blatt Papier steht. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Viel Spaß, Carsten Steinmetz.
Dankeschön, Uli Wittstock. Der Text heißt Listen, Bon, Mina, Europa. Und ich habe den geschrieben, während ich sozusagen in Europa, in Lissabon saß. Und der ist so aufgeteilt in kleine Gedankenstriche. Dasein. Wir sind uns nicht immer grün gewesen, insbesondere mit meinem Gedankenhaushalt ausgestattet, immer auf der Suche, aber noch so viele Bücher vor mir und meinen Augen und meinen Gedanken, zwischendurch verwirrt und euphorisiert, alles um mich roch nach dir, war verrückt nach dir, nie jemand, der gezweifelt hätte, vielleicht die Romantiker, die Parier und einige, die das Läuten nicht gehört hatten, weil sie hinter dem eisernen Zaun gelebt hatten. Traum. Kein Krieg mehr, keine Schlachten um irrationale Orden und Spartakiaden, kein Vergleich mehr, keine Abstufung, kein Ich und die, die und wir und die anderen, die da, der da und wären wir mal. Nein, die europäischen Bürgerkriege der Vergangenheit schweißen uns zusammen in Einsicht und Verlangen nach Stabilität und Freundschaft. Liebe. Du bist eine Idee, an die viele Menschen geglaubt haben. Du hast dich verstetigt, weil mächtige Menschen an dich geglaubt haben. Du warst wie eine Pflanze, die ihre Wurzeln fest in den Boden getrieben und ihre Blüten tief in die Herzen der Jugend geöffnet hatte. Du bist wie ein Netz aus Seide und Samt und zeigst, was möglich ist, wenn wir offen sind für die Luft weit über unseren existenziellen Sorgen. Zustand. Jetzt sitze ich hier am Ende von Europa in Lissabon und alles fühlt sich bleiern und verlassen an. Wer glaubt noch an dich, Europa? Du hast so eine Infrastrukturparty veranstaltet, uns alle ein Stück näher gebracht, doch keiner scheint das wahrzunehmen. Verfallene Häuser, kontinentale Problemlösungsversuche, kreativ müssen wir sein. Wie konnten wir Deutschen nur wieder so dominant werden? Ist das gut für Europa? Was wäre, wenn wir nicht so präsent wären? Was hätte sich sonst noch entwickelt? Herausforderungen. Träume sind nicht etwas, was wir einsam ausleben. Wir teilen sie und wir besitzen sie zusammen. Sie zeigen in den Gedanken unterschiedlicher Menschen gemeinsam auf, verformen sich, vereinigen sich, verlieben sich, verfestigen sich, versagen sich, verbleichen. Zukunft. Allen außer mir geht es besser. Die lachen alle über meine Geduld, glauben, dass ich mich nicht wehre. Sie haben recht, denn ich bin immer der, der hier die Entscheidung treffen muss. Vielleicht wäre es besser, jemand, der sich besser auskennt, der erfolgreich, der hübsch im Alter, der mächtig, der ignorant, der frecher, der weniger ängstlich ist, der tierlieber, der ein erfolgreicher Sportler, weniger politisch korrekt, der mehr in den Medien, der ignoranter ist, der weniger Angst vor Fehlern hat. Hölle. Während wir alle so selbstverliebt schlafen, haben die Typen tatsächlich das Frauenwahlrecht abgeschafft. Wir dachten immer, es ist alles besser und jetzt wird es wieder Zeit für kontinentale Nelkenrevolutionen. Alles um uns herum hat sich entzündet, die Briten haben Truppen in Gibraltar stationiert und drohen Portugal zu besetzen. Sie wollen ein Zeichen ihrer neuen Stärke setzen. Sie brauchen Europa nicht, aber sie brauchen den Zugang zum Mittelmeer. Sie haben militärisch aufgerüstet, es gibt ein Abkommen zwischen ihnen und Russland. Mittlerweile haben sich Rumänien und Bulgarien wieder dem russischen Imperium angeschlossen. Himmel. Ich sitze hier und male mir irgendwelche Szenarien aus, denke an das Schlimmste, was passiert. Millionen neue Tote in unserer Erinnerungskultur, meine Kinder, die mir vorwerfen, warum ich nichts getan habe, rebelliert habe gegen die Schlaflosigkeit und kann mir dennoch dunkel vorstellen, dass ich diese Worte hier nicht hätte schreiben sollen und dass mir jemand vorwirft, ich wäre ein Pseudo-Intellektueller, der wieder irgendwelche Probleme und Entwicklungen sieht, die gar nicht da sind, der nur auf sich aufmerksam machen will, ein wenig Berühmtheit angeln möchte für seine unausgegorene selbstverliebten Ängste. Wie froh wäre ich, wenn ich das sein könnte und es nicht so kommen wird. Dankeschön.
Carsten Steinmetz, und es geht jetzt weiter mit Conny Habisch, glaube ich, oder? Conny? Das ist ein ganz neuer Text, glaube ich, heute. Ein fast neuer Text, aber für Leipzig ist er neu, sage ich mal so. Warte mal, ich stelle ihn mal ein bisschen runter.
Wir schreiben das Jahr 2018, 50 Jahre ist es her, 1968, in vielerlei Hinsicht ein Symbol für eine mindestens europäische Revolte, die große Auswirkungen hatte auch auf Erziehung und Kindsein. Auswirkungen, die heute immer mehr in Frage gestellt werden. Ich will da gar kein Plädoyer abgeben, heute geht es um Literatur. Ich habe zwei Texte mitgebracht, ganz kurze, die den Blick werfen auf Kindsein und Jungsein und erzogen werden vor 1968, also in den 50er und 60er Jahren. Und machen Sie sich ein Bild. Vielleicht erinnert sich ja die eine oder andere auch daran. Schulanfang. Der Tag beginnt verheißungsvoll. Ein neues Kleid. Eins, das nur ihr gehört. Keiner großen Schwester, keiner Cousine aus Amerika. Pepita, rote Biesen und Knöpfe, der letzte Schrei, jubelt Mutter, und schwarze Lackschuhe. Die Schultüte, eine Enttäuschung, gebraucht, vom Dachboden geholt, notdürftig entstaubt. Mutter sieht ihr Gesicht. Schultüten sind teuer, damals hatten wir nichts. Kleckere jetzt nicht, geh nicht durch den Staub, pass auf die weißen Socken auf. Das Krepppapier, das die Tüte verschließt, ist morsch und reißt. Sie versucht zu schlucken, der Kloß im Hals schmerzt. Da ist Marmelade in deinem Gesicht. Der Geruch von Mutters Spucke erzeugt Übelkeit. In der Schule gemeinsames Gebet, die Riege wohlgenährter Mütter am Rand, ihre Kopftücher fest verknotet. Süßigkeiten suchen zwischen Tischen und Bänken, verschwitzte Haare im Nacken, der Stoff des Kleides kratzt. Zu Hause packt sie Schokoladen aus, Buntstifte und sogar zwei Bananen. Eine gibst du Witold ab, sagt Mutter. Zum Mittag gibt es Suppe mit Nudeln und Rindfleisch. Verstohlen legt sie das schlabbrige Fett auf den Tellerrand. Du weißt nicht, was gut ist. Der zweite Text heißt »Seid froh«. Setz dich auf deinen Platz, hier sitzt Vater. Sei still, beim Essen wird nicht geredet. Nimm die Finger weg, als erstes nimmt sich Vater ein Stück. Jetzt hast du einen Fleck auf der neuen Bluse. Als wir so alt waren wie ihr, haben wir Uniformen getragen. Schmuck sah das aus. Und das Marschieren, keiner von euch würde das durchhalten. Am Anfang war es schön, das Wandern, die Musik, das nagelneue Radio, das gab es vorher alles nicht. Und die Lieder, die Rundtänze, die lachenden Gesichter, geblendet von der Frühjahrssonne. Sei nicht so gierig, jeder hier bekommt etwas ab und alle achten darauf, nicht zu viel zu nehmen. Hans, die Tomate war nicht für dich, sondern für Marie, sie hatte noch keine. Ich weiß nicht, ob Freitag auf deinem Geburtstagstisch Clementinen liegen. Guck nicht so, im Krieg hatten wir oft gar nichts zu essen und wir leben auch noch. Wie das war im Krieg? Seid froh, dass ihr nichts davon wisst. Wo wir waren, als sie umgebracht wurden? Ich war da, wo die Bomben fielen, Rüstungsindustrie, Zielfernrohre, nachts im Laufschritt zum Bunker. Euer Vater war Soldat, musste sein Leben aufs Spiel setzen. Nein, das haben nicht die Soldaten gemacht, dafür gab es die SS. Sitz ordentlich, nicht kippeln. Wie sieht eigentlich dein Scheitel aus? Gab es keinen Kamm heute Morgen? Habt ihr alle eure Hausaufgaben gemacht? Heute Nachmittag helft ihr eurem Vater, die Fensterläden zu reparieren. Man kann ja kaum noch hinausgucken. Damals strahlte das Haus, war fast neu. Hat euer Großvater günstig gekauft, ein Jahr vor dem Krieg. Wer hier vorher gewohnt hat, was weiß denn ich? Die waren plötzlich weg. Darüber hat keiner gesprochen. Zieh deine Jacke an und kämm dich noch mal. So gehst du nicht aus dem Haus.
Wir kommen langsam in die Schlussgeraden und kommen auch wieder ein bisschen in die Gegenwart zurück. Der Osten Deutschlands leidet ja unter anderem auch unter einer Nachwuchsschwäche. Es gibt weniger Kinder als früher. Es gibt weniger junge Menschen als früher. Das sieht man, wenn man durch die Städte geht. Und viele fragen sich, warum ist das eigentlich so? Sind die Männer nicht mehr die Männer, die sie mal waren? Liegt es an den Frauen? Liegt es am Wetter? Liegt es an Frau Merkel? Keiner weiß das. Es gibt Alternativen. Man muss sich nur mal richtig umschauen in der Natur. Dazu der nächste Text.
Schneckensex.
Fühler trifft auf Fühler. Fläche schleimt an Fläche wie zwei Saugnäpfe, langsam, aber nicht langweilig.
Der Schneck, die Schnecke? Jedes Schneckentier hat beides.
Penis und Vagina. Und nicht nur das?
100.000 verschiedene Arten von Schnecken, ebenso viele Praktiken.
Geschlechtswerkzeugapparaturen, Gänge, Taschen, Drüsen, 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 nicht nur glitschig.
Der Liebespfeil, eine 5 mm Kalkkanüle, wird aus dem Liebespfeilsack ausgefahren, sticht das Partnertier.
Au, 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 injiziert Haltbarkeitshormone, damit das Sperma später nicht verdaut wird.
Samurai-Schnecke Euhatra subnimbosa sticht 3300 Mal eine Stunde lang. Viele Tiere kommen bei diesem Vorspiel um.
Da sagt keiner was.
Wer Erster ist,
lässt seinen erigierten Penis aus einer Art Tupperwarenschüssel der Spermatophore herausfahren.
Der andere stülpt seine Vagina aus und empfängt viele Samen auf der Suche nach wenigen Eiern.
Danach wird der Schwanz wieder eingerollt und die körpereigene Scheide hervorgeholt und aufgepumpt.
Wie ein Schlauchboot.
Bereit für den Penis des anderen.
Bei der Weinbergschnecke Helix pomatia dauert das Ganze mindestens 24 Stunden.
Erst nach Tage bis wochenlangem Fick.
Mit verschiedenen Tieren.
mit verschiedenen Tieren
kommt es zur Eiablage.
So, meine Damen und Herren, das waren die Magdeburger Schreibkräfte. Schönen Dank für das freundliche Zuhören, für die herzlichen Klatscherei und so. Wir verabschieden uns und sehen uns am Stand Magdeburg. Übrigens, wer Lust hat heute Abend, ist er nochmal ganz schräg in dem Noch besser Leben. Das ist in Leipzig-Plagwitz, irgendeine Ecke von irgendeiner Ecke.
Karl-Heine-Straße,
Ecke sowieso, finden Sie im Netz. Da sind wir heute Abend zu Gast mit einem Programm und werden begleitet von einer tollen kanadischen Sängerin und von Tänzerinnen und Tänzern. Die wollen live zu unseren Texten tanzen. Wenn wir den Schneckensex lesen, stellen Sie sich bitte vor, was die da machen. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Lassen Sie sich überraschen, also heute Abend 20 Uhr. Noch besser Leben, Leipzig, Plagwitz. Ansonsten schönen Dank und noch einen schönen Tag auf der Messe. Das waren die Magdeburger Schreibkräfte. Tschüss.
Danke.
So, herzlich willkommen auf der Leseinsel der jungen Verlage zur Festmacherlesung heute um 14 Uhr. Ich vertrete an dieser Stelle den Kollegen Bas Böttcher, der normalerweise um 14 Uhr hier die Einführung macht. Der ist in einer Schneewehe irgendwo zwischen Berlin und Wittenberg stecken geblieben und hat es nicht weiter bis hierher geschafft. Ich darf kurz sagen, das Festmacherprojekt will junge Literatur und junge Poetinnen und Poeten fördern, die aus der Poetry-Slam-Szene kommen und halt andocken quasi am Literaturbetrieb. Deswegen dieser Begriff Festmacher und natürlich in seiner Doppelbedeutung, dass die auch Feste der Poesie.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.